Kurznachrichten.
Und nun das Dossier.
Schlager- und Friedensfreunde, Elbetag, Torgau. Vor 81 Jahren trafen sich am 25. April US-amerikanische und sowjetische Soldaten. Der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkrieges, des vorläufigen Endes, muss man im Jahr 2026 leider sagen.
Jetzt.
Vier Teile werden vom Elbetag publiziert. Heute der erste.
Elbetag 2026. Direkt am Rand sitze ich mit Jens Fischer-Rodrian. Was hat dich hierher verschlagen?
Naja, genau der gleiche Grund, warum ich auch letztes Jahr gekommen bin und auch ja auf verschiedene Veranstaltungen diesbezüglich spiele, wenn es um das Thema Frieden geht. Aber das hier ist natürlich ganz besonders, weil das ist ein historischer Ort. Hier hat man ja auch gerade gesehen, was auf der Bühne passiert ist, wurde das nochmal neu inszeniert oder nochmal gezeigt in Originaluniform, was damals eigentlich passiert ist. Für den geneigten Leser, der nicht weiß, was in Torgau passiert, hier war offiziell der Handschlag der Amerikaner und der Russen nach dem Zweiten Weltkrieg und damit wurde eigentlich der Zweite Weltkrieg beendet. Und ich glaube, der Grund, warum das so wichtig ist, daran zu erinnern, ist, weil es immer mehr Zeichen braucht, die sich der Russophobie entziehen und sagen, nein, diese Hetze gegen Russland ist nicht in unserem Namen und wir wissen, dass Frieden in Europa nur mit Russland möglich ist.
Wir rüsten ja zurzeit hoch bis sonst wohin und als Hauptfeind wird Russland erklärt. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, auch schon vor der Zeit der Friedensbewegung. Hättest du dir das träumen lassen?
Nicht wirklich. Also ich meine, es gab schon Zeichen, immer wieder Anzeichen. Also sag mal, der Höhepunkt der Annäherung nach Willy Brandt war vielleicht dann Putins Rede 2001 im Bundestag. Aber danach gab es schon immer wieder Zeichen, wo man gemerkt hat, oh, da wird schon wieder ein Feindbild aufgebaut. Und das ist ja gewünscht, dass wenn man George Friedman nochmal 2015 sich angehört hat, wie er bei diesem Chicago Council klar gesagt hat, dass das größte außenpolitische Problem für lange Zeit für Amerika war, eine Freundschaft zwischen Russland und Deutschland, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute, die im Hintergrund agieren, auch genau daran arbeiten, dass diese Freundschaft nicht wirklich an Tiefe gewinnen kann, beziehungsweise einfach immer wieder auch durch sehr viel Lügen zerstört wird. Und wenn selbst Leute wie Richard David Precht, der ja immer noch und sehr erfolgreich im Mainstream sich dafür einsetzt, diesen Quatsch einfach aufzuhören, zu behaupten, Russland würde irgendwie, wenn er nicht aufgehalten würde, vor Berlin stehen, dann muss man doch nur mal die einfache Frage stellen, was will er denn hier? Also wir haben keine Rohstoffe, wir sind ein Land, was wirtschaftlich total im Abstieg ist, das werden nur Probleme und abgesehen davon, nicht nur vom wirtschaftlichen Nutzen her gesehen, das ist nicht in der Genetik der russischen Außenpolitik Deutschland einzunehmen. Also da muss man so geschichtsvergessen sein und ja, manche Politiker werden verrückt im Amt, siehe Trump. Putin ist es nicht. Also von der Seite her kann ich nur sagen, um das hier noch kurz abzuschließen, es ist ganz wichtig, sich dafür einzusetzen, zu sagen, egal was ihr sagt, egal wie ihr mich als Putin-Versteher hinstellen wollt, ich glaube sehr wohl an den Frieden mit Russland.
Siehst du da auch eine Spaltung zwischen Ost und West? Ich denke in Sachen Russland, du bist ja westsozialisiert, ich bin ostsozialisiert. Also ich gebe zu, dass ich eine derartige Rhetorik mir auch nicht hätte vorstellen können. Also auch als wir uns kennengelernt haben, so um 2010 war das gewesen. Da waren wir noch in einer völlig anderen Welt und haben die Witze auf einer ganz anderen Ebene gemacht. Aber siehst du da auch eine Spaltung zwischen Ost und West?
Ich würde sagen, ich sehe eine andere Wahrnehmung, weil ich glaube, dass was wir durch Corona gelernt haben, ist, dass auch hier in diesem Fall der Osten wesentlich wacher war, weil sie wussten, dass man ab und zu mal genauer hinschaut, wenn vielleicht irgendwelche Ansagen von der Regierung kommen. Das heißt, es wurde ja immer wieder die Frage gestellt, kann der Osten überhaupt Demokratie?
Ja.
Und ich würde sagen, er kann halt beides, er hat halt auch beides erlebt. Und wir sind so dermaßen vernarrt im Westen gewesen in unseren Siegeszug und in die feindliche Übernahme des Ostens, die ja nun nichts mit einer Wiedervereinigung zu tun hat. Wir haben auch damals schon verpasst, uns wirklich eine Verfassung zu geben. Ne? Also es war ja eher ein Beitritt und wenn überhaupt, das ist doch höflich ausgedrückt. Also ich merke bei allen großen Themen, ob das Ukraine, auch Gaza, aber auch also was die Völkermord in Gaza angeht, aber auch was Corona angeht, merke ich eine ganz andere Akzeptanz, erstens auch intensiv zu diskutieren, auch wenn man nicht einer Meinung ist, ohne dass man sich danach die Köpfe einhauen muss. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass auch einfach natürlich die Geschichte, die wir im Westen erfahren haben, ist die Geschichte der Sieger und nicht die Geschichte des Ostens, ne? Als der Kalte Krieg vorbei war. Und dann sind wir natürlich diesen ganzen Narrativen auch auf den Leim gegangen. Ich sicherlich auch. Und die Schulbildung im Westen war sicherlich nicht so, dass ich das Gefühl habe, was ich jetzt durch Leute, die ich im Osten kennenlerne, auch durch Menschen wie Tino Eisbrenner, was ich jetzt alles erfahre, auch an Details, wo ich mir denke, ja, das ist nicht, so sind wir nicht erzogen worden.
Ja. Das waren die Fischer aus Ost und aus West. Jens, ich danke dir.
Sehr gerne, schön, dass du da bist.
Wir müssen Frieden mit dem Frieden schließen, mit Leib und Seele Tag für Tag. Frieden braucht uns jetzt, er ist erschöpft und schwer verletzt.
Jens Fischer-Rodrian hier gemeinsam mit Tino Eisbrenner, der einen eigenen Teil bekommt. Dieser wird fortgesetzt mit einem Dokumentarfilmregisseur und Gesellschaftswissenschaftler. Er arbeitete lange für den MDR, Wilhelm Domke-Schulz.
Ich begrüße einen DDR-Bürger auf besetztem Gebiet, Wilhelm Domke-Schulz.
Ja, ist furchtbar. Es klingt furchtbar, aber ist leider die Realität.
Trotzdem hast du heute Geburtstag. Gratulation.
Naja, also ich dachte mir immer, jeder Tag, an dem man den Besatzern an den pinkelt, ist ein guter Tag. Also heute ist auch so ein Tag.
Dann machen wir das hier gemeinsam mit einem kurzen Gespräch für Radio Marabu, für DDR1, für die kleine Audiodatei. Filmemacher bist du und du filmst.
Naja, also ich finde, man sollte doch nicht immer so einschränken. Ich bin ja eigentlich Film- und Fernsehwissenschaftler und Gesellschaftsanalytiker und meine Ausdrucksform ist nur der Filmemacher. Also das wird immer gern darauf reduziert, aber ich denke, das muss man beides erwähnen, weil das eng miteinander zu tun hat. Die Filme sind so, weil ich ja auch diese Wissenschafts- und Analyseausbildung habe, sonst wären die vielleicht anders möglicherweise.
Für den MDR arbeitest du nicht mehr, du bist jetzt hier für die Friedensbewegung. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die aktuelle Politik wahrnimmst und dann hier eben auch so eine Veranstaltung siehst?
Aktuelle Politik, ja mein Gott, also das ist, wie soll man sagen, so ein bisschen Unterschied wie Tag und Nacht. Für mich ist immer so ein, das geht mir heute auch so durch den Kopf, also früher ist man ja nie an Stellen vorbeigekommen, wo nicht stand, mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Ich glaube, so was haben die in dem Wehrmachtsministerium nicht da in dieser Harthöhe oder weiß ich, wo die sitzen, ne? Die haben so was nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Die haben vor allem ein hartes Feindbild.
Bitte?
Ein Feindbild haben sie.
Ja, na klar, wenn man sonst nicht hat, muss man ein Feindbild haben. Also das ist ja das, was die Besatzer von Leuten unterscheidet, die vielleicht noch sozialisiert sind, Freundschaft mit Völkern zu halten. Und diese Freundschaft, die betraf ja nicht nur die Sowjetunion. Wir hatten ja Freundschaft mit allen Ländern, also vor allen Dingen mit denen, was man früher Dritte Welt genannt hat, die Entkolonialisierten. Wir haben die Flüchtlinge aus Chile aufgenommen, wo Ministerpräsidenten im Westen die nicht haben wollten und alles sowas. Also ich sage immer, wenn Wester sagen, ja, nur hört mal auf mit Unterschied zwischen Ost und West. Like, nee, vielleicht müsst ihr das anders machen. Ost und West, das klingt so nach rechts, links, so nach vertikaler Trennung. Und meine Definition von Ost und West ist unten und oben. Also wir da unten und die da oben. Und da gibt es nicht eine Aufhebung von dieser Trennung. Die wird immer stärker, immer größer. Das versteht manchmal der Wessi, nee, aber vielleicht kommen ja noch Zeiten, wo auch die das verstehen. Ich will nicht verallgemeinern. Es gibt Westdeutsche, die das wirklich verstehen. Wenn ich sage, die Wessis, deswegen muss ich das einschränken, meine ich die Opportunisten. Und das trifft ja nicht für alle Westdeutsche zu.
Ohne Frage, da zitiere ich gerne Eberhard Esche, dem ist aufgefallen in New York, dass er dort jemanden getroffen hat, mit dem er besser über Heine sprechen konnte, wie manchmal in Berlin.
Na, das kann man aber in Russland nach wie vor.
Auf jeden Fall. Na, Russland sind wir beim Thema. Wir sind hier in Torgau. Hier trafen sich russische und amerikanische Soldaten, US-amerikanische Soldaten, 1945. Gut, die beiden Länder haben sich ja jetzt auch wieder getroffen im vergangenen Jahr. Aber trotzdem, zurzeit haben wir doch Spannungen, die wir uns wahrscheinlich kaum hätten vorstellen können. Also selbst wenn wir immer kritisch waren, unser ganzes Leben lang, oder?
Naja, ich denke, das eigentliche Problem ist, und das kritisiere ich auch immer, ich habe ja mal diesen Spruch vor ein paar Jahren, der ist, glaube ich, auch in den USA bei dieser, da gab es ja diese Bewegung, die auch die Straßen in New York bevölkert hat, kam ja, wir sind die 99%.
Ja.
Und das ist das Problem, dass den 99% und vor allem den Opportunisten nicht klar ist, dass sie mit ihrer Regierungsideologie, Hörigkeit sich permanent so in die Knie schießen, dass sie nur noch auf den Schleimspur von den Eliten rumkrauchen und denen ins After ihren Kopf schieben. Also wenn die das nicht begreifen, dass sie sich selber schädigen, das ist das eigentliche Übel, weil wenn sie begreifen würden, könnten die alle nicht machen. Also könnten das alle nicht machen. Also man muss sich ja nur mal vorstellen, die wollen jetzt hier den 2+4-Vertrag, den sie ja nur permanent brechen. Also das ist so ein Hobby von denen. Ja, was könnten wir heute am 2+4-Vertrag brechen? Da gehört ja dazu diese Aufstockung, die geplant ist von der Bundeswehrmacht.
Auf jeden Fall über die 300 noch was 1000.
Genau. So, und jetzt kommen wir zu den 99%. Man stelle sich vor, kein Mensch geht in diese Bundeswehrmacht. Ja, was würden die denn machen?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist, ich finde, da muss man dran arbeiten, dass die Leute, die völlig Ideologie und elitenhörig sind, irgendwann, dass man denen mal vor Augen führt, dass sie sich selber schädigen. Und was kann schlimmer sein als dieser Rüstungswahnsinn und dieser Krieg? Ich meine, die werden dann wieder ihre Männer, ihre Söhne opfern, also offenbar wieder mit Begeisterung. Hatten wir 1914 schon mal, hatten wir 1939 nochmal und jetzt möchten sie das gerne 2030 auch nochmal machen. Sind die alle wahnsinnig?
Ja, das ist fast ein gutes Schlusswort. Eins habe ich noch. Diese freie Interpretation des 2+4-Vertrages ist mir eigentlich immer ein bisschen eine Ansage an der deutschen Einheit, wenn man sie überhaupt so nennen will. Können sie auch gar kein Interesse mehr haben, ne?
Nee, na, die deutsche Einheit hat es ja nie gegeben. Also das ist ja das Problem.
Dann passt es ja.
Bitte?
Dann passt es.
Ja, dann passt es auf jeden Fall, weil das ist mir auch so als Unterschied über die Jahre ständig aufgefallen, wenn man russische Politiker anhört, was die sagen, ist es in der Regel das, was sie meinen. Und bei westlichen Politikern, die können stundenlang reden und sagen nicht, was sie meinen. Dass sie nämlich das Volk unterdrücken, aussaugen wollen. Ich habe jetzt einen neuen Begriff geprägt für den Souveränen, der heißt ja Zitrone.
Zitrone?
Ja, Zitrone. Naja, weil man möchte ja nicht an die Vermögen der Reichen gehen. Die werden ja immer reicher. Jede Statistik kann man sich angucken, wird veröffentlicht, interessiert keinen. Reiche werden immer reicher, Arme werden immer ärmer, Obdachlose werden immer obdachloser. So, wenn man jetzt einfach sagen würde, na gut, denen wollen wir jetzt also nichts wegnehmen, aber die Kosten steigen, weil so ein Panzer nun mal scheiß teurer ist als ein Zelt für einen Obdachlosen. Also bleibt ja nur die Zitrone, also der Bürger. Und den pressig und pressig und pressig und die Gefahr, die eigentlich darin besteht, wenn da nichts mehr kommt außer Staub, dann bleibt nur noch Krieg.
Das haben wir in der Schule gelernt und das ist ein schönes Schlusswort. An die Zitronen, ich sprach mit Wilhelm Dobke-Schulz.
Ja, bedanke mich auch.
Per Leinwand zugeschaltet, der auf Tour befindliche Schweizer Friedensforscher Dr. Daniele Ganz.
Ich kann leider heute nicht bei euch sein, ich bin auf Tour, unterwegs, immer viel los. Aber ich möchte euch einfach herzlich danken, dass ihr euch für den Frieden einsetzt, für den Frieden zwischen Deutschland und Russland, für den Frieden zwischen ja, allen Ländern, für den Frieden einfach in der Menschheitsfamilie. Ich finde das wunderbar, ich finde das wichtig. Wir haben Politiker leider an der Spitze, die immer wieder die Kriegstrommel sozusagen laut schlagen und das ist natürlich nicht der richtige Weg. Wir können die größten Probleme im 21. Jahrhundert eindeutig nicht mit Gewalt lösen. Der Ukraine-Krieg dauert schon viel zu lange an und wenn wir den lösen wollen, dann müssen wir eben auch in Teilverantwortungen denken. Also wer ist denn verantwortlich für das Schlamassel? Ich schlage vor, wir machen das Konzept Teilverantwortung. Ein Teil, nehmen wir jetzt mal ein Viertel der Verantwortung, liegt bei den USA. Sie haben mit der NATO-Osterweiterung ein Wort gebrochen, das sie Russland gegeben haben, dass sie sich nie ausdehnen werden. Dann haben sie 2008, das war noch unter Präsident Bush, die Ukraine eingeladen, um NATO-Mitglied zu werden. Und dann 2014 haben sie den Putsch unterstützt. Also ein Riesenchaos haben sie da angerichtet. Ich gebe mal ein Viertel der Verantwortung an die USA. Dann ein Viertel gebe ich auch an die Ukrainer selber. Weil eben ein Teil der Ukrainer hat diesen Putsch 2014 gemacht. Das muss man wissen, die wurden von den USA unterstützt, aber es sind eben Extremisten in der Ukraine, die diesen Putsch gemacht haben und einen Putsch in einem Land zu machen, ist nie Friedensstiften. Danach kam ein Bürgerkrieg, das waren ja auch eigentlich die neuen Ukrainer, die an die Macht gekommen sind, die dann die anderen Ukrainer im Donbass beschossen haben, 14.000 Tote, das heißt dieser Bürgerkrieg von 2014 bis 2022 war eine Katastrophe. Und dann die dritte Verantwortung gebe ich der deutschen Regierung, weil Deutschland hätte sich im Bürgerkrieg für die Friedensverträge von Minsk einsetzen sollen. Man hat eigentlich versprochen, man möchte sich dafür einsetzen und das hat man nicht gemacht. Man hat viel zu wenig eigentlich darauf gedrängt, dass Minsk 1 und 2 umgesetzt wird. Das wäre einfach das Ende des Bürgerkrieges gewesen. Da gibt es also auch ein Viertel der Verantwortung, gebe ich noch nach Berlin. Nicht an die Bevölkerung, aber doch an die Regierung. Und dann ein Viertel der Verantwortung gebe ich nach Russland, weil Russland am 24. Februar einmarschiert ist in der Ukraine. Das halte ich für illegal. Das ist meiner Meinung nach ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Ich weiß, einige sehen das anders und sagen, ja, der Donbass hat sich doch unabhängig gemacht und hat um Hilfe gerufen. Da kann man darüber diskutieren. Aber diese Aufteilung in verschiedene Verantwortungszonen, also jedem ein Viertel die USA verantwortlich, ein Viertel die Ukraine, ein Viertel Russland, ein Viertel Deutschland. Das hilft einmal überhaupt zu verstehen, dass immer mehrere Parteien in einem Konflikt verantwortlich sind. Man kann dann noch darüber sprechen, ob es ein Viertel ist oder ob es mehr ist oder und so weiter. Aber einmal einzusehen, dass das nicht einfach Russlands Fehler ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es braucht einen Geschichtenabgleich. Jede Gruppe soll ihre Geschichte erzählen. Die Ukrainer sollen ihre Geschichte erzählen. Die Deutschen sollen ihre Geschichte erzählen. Die Amerikaner sollen ihre Geschichte erzählen, warum sie die NATO ausgedehnt haben, warum sie den Putsch gemacht haben, noch unter Präsident Obama. Und die Russen sollen ihre Sicht darlegen. Ja, also das ist mein Plädoyer. Ein Geschichtenabgleich und eben, dass man die verschiedenen Anteile einfach auch erkennt, dass also verschiedene Akteure beteiligt sind. Ich hoffe wirklich, dass der Frieden wieder kommt, dass wir uns wieder die Hände reichen und ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr euch dafür einsetzt. Danke. Tschüss.
Rainer Rothfuss, Sergei Filbert, weitere Interviews vom Elbetag 2026 zu Torgau. Die Meldungen überschlagen sich. Timmy, Merkur berichtet, der Wal ist wahrscheinlich tot. Experten mit drastischer Einschätzung, Peilsender defekt, zitiert Walforscher Fabian Ritter. Wenn sich bewahrheitet, dass der Peilsender keine Daten liefert, wäre das eine Katastrophe, auch für das Rettungsteam. Das Meeresmuseum Stralsund, Kjell Gänze, die wahrscheinlich schon im Foyer einen Platz freigemacht hatten für die Knochen, zweifelt Überleben des Buckelwals an. Und in dem Fachmagazin für Walfische Bild, der Umweltminister Mecklenburg-Vorpommerns Till Backhaus, 67 SPD.
Das ist richtig.
Er glaube nicht an Timmys Tod. Der erfahrene Mann mit klaren Worten, den Spekulationen über den möglichen Tod des Wals schließe ich mich zum jetzigen Zeitpunkt ausdrücklich nicht an. Ich richte mein Urteil an Fakten aus. Sollte das Deutsche Meeresmuseum Erkenntnisse haben, die wir nicht haben, bitte ich um entsprechende Herausgabe.
Jetzt
neu auf Radio Marabu.
Medizinische Falschinformationen.
Medizinische Falschinformationen.
Das ist Marabu.
Das ist Marabu.
Das Handelsblatt desinformiert. BioNTech schließt fast alle deutschen Produktionsstandorte. Ein Viertel aller Arbeitsplätze werden abgebaut. Grund sind sinkende Corona-Impfstoffverkäufe. Und das, wo doch die Werbekampagnen auf Hochdruck arbeiten. Die Weltgesundheitsorganisation, das Hantavirus wird wohl von Mensch zu Mensch übertragen. Es brach aus auf einem Kreuzfahrtschiff, ein holländisches.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Milchspezialistin Maria van Kerkhove, das ja beliebt, meine prachtige Lausteres. Zitat, wir vermuten, dass es bei sehr engem Kontakt eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt. Drei Passagiere sind gestorben, weitere infiziert. Die Infektionen könnten von Nagetieren auf afrikanischen Inseln stammen. Nun soll es in Spanien anlegen. Die UN erklärt, das Risiko für die Allgemeinheit wäre gering. Das Schiff beschrieb den Urlaub als Naturexpedition. Als jemand, der sich vom kleinbürgerlichen Vorgang Tourismus nicht beeindrucken lässt, meine ich, den Teilnehmenden dürfte es an Spannung nicht mangeln.
Was für ein entsetzlicher Fehltritt, der nie wieder passieren darf, Freunde. Nie wieder.
Nie wieder Krieg zu fordern. 2026 Merkmal für hochgesicherten Rechtsextremismus. Björn Höcke. Der Interviewer Ben Ungeskriptet veröffentlicht nun ein Video. Deshalb schlägt mein Podcast die Öffentlich-Rechtlichen. Jens Berger von den Nachdenkseiten, gegründet von Alfred Müller, Iedin, Wahlkampfmanager von Willy Brandt, SPD.
Das ist richtig.
Der nun wie Amtskollege Helmut Schmidt posthum auch längst als gesichert rechtsextrem erklärt worden ist, dünstet sich auf seinem Medium aus. Darf man mit Höcke sprechen? Man darf nicht nur, man muss. Er schreibt, Ben, wie er sich nennt, hat seinem Gast viel mehr Zeit und Raum gelassen, um ihn besser kennenzulernen. Er meint, der Mainstream würde schäumen, aber man sollte ihm zuhören, versuchen zu verstehen, was ihn antreibt. Das schaffte der Podcast. Klassische Medien sollten hingegen innehalten und sich einmal ernsthaft darüber Gedanken machen, ob sie ihr Publikum nicht für zu dumm halten und durch ihren von penetranten Einordnungen geprägten Haltungsjournalismus am Ende nicht genau denen helfen, die sie zu bekämpfen vorgeben.
hinein ins dunkle Bundesland Sachsen. Tagesschau informiert mich, der Amokfahrer kommt in die Psychiatrie. Der Ermittlungsrichter sah dringende Gründe, dass der Beschuldigte im Zustand der zumindest erheblich verminderten Schuldfähigkeit gehandelt habe. 2 Tote, 6 Menschen im Alter von 21 bis 87 körperlich verletzt. Der 33-Jährige war im April bereits wegen ehrverletzender Delikte sowie wegen Bedrohung polizeilich erfasst worden, bislang nicht vorbestraft. Die Vorgänge seien noch in Bearbeitung. Ein Anruf des Mannes am 17. April habe einen Polizeieinsatz nach sich gezogen, in dessen Folge der Verdächtige mit eigenem Einverständnis aufgrund seiner psychischen Verfassung in einem Fachkrankenhaus aufgenommen wurde, die einvernehmlich erfolgte Behandlung dort lief bis zum 29. April. Wäre ich zynisch, könnte ich sagen, er hat nun einen Weg gefunden, einen Nachfolgetermin zügig zu erhalten, ohne den Umweg Hausarzt etc. etc. Zum Glück ist ihr Erzähler aber nicht zynisch. Auch nicht am 6. Mai, einem Mittwoch, die kleine Audiodatei Radio Marabu.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Mitstreiter Jens Spahn als Fraktionschef wiedergewählt, 86,5%.
Ich bin bereit, mich mit euch zu verständigen.
Schicksalsstunden deutscher Politik.
Die Panzertruppen.
Am Ende auf eine folgenrichtige Konsequenz hinlaufend, liebe Svetlana.
Die Wirtschaftslage in Deutschland ist nach wie vor deprimierend.
Die Zahl der Firmenpleiten in Westeuropa ist auf den höchsten Stand seit 2002 gestiegen. Über 197.000 Insolvenzen im Jahr 2025, steigende Tendenz, auch Deutschland, mehr als 24.000 Fälle. Chevron-Chef Mike Wirt, binnen Wochen gibt es eine globale Ölknappheit. Sattelt die Pferde. Sitz. USA geleiten ein Containerschiff der dänischen Reederei Maersk aus der Hormuzstraße. Die Vereinigten Arabischen Emirate melden den zweiten Tag Angriffe aus dem Iran.
Lack, was los mit diesem Trump-Junge, ja? Er will... Dings, also hier, Sesamstraße von Hummus, ja. Also Trumpy-Boy sagt, tamam, wenn ihr zumacht Straße, ich mache eure Zue-Straße mehr
zu. Danke der Satire von Snicklink, aber nicht vergessen, die Witze in der kleinen Audiodatei mache ich.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana, ein Vergnügen wird es mir sein. Militärübung in Estland begonnen, Spring Storm 2026. Rennen mit Schlager Silvetti, Spring Rain, der Frühlingsregen. Mehr als 12.000 Soldaten an Manövern beteiligt. Bis Anfang Juni geht der Spuk, schützt neben vielem anderen unsere Umwelt. Der slowakische Ministerpräsident Fico wird nicht an der Siegesparade in Moskau teilnehmen. SME, das slowakische Portal, informiert, zitiert ihn: Ich werde Blumen am Grab eines unbekannten Soldaten der Roten Armee niederlegen, um mich im Namen der Slowakinnen und Slowaken für die Befreiung zu bedanken. Und ich werde ein kurzes Treffen mit Präsident Putin haben. Gestürzt durch Misstrauensvotum, die rumänische Pro-EU-Regierung. Die Tagesschau fragt, wie geht es in Rumänien weiter?
Und wenn ich gehe, dann geht's nur ein Teil.
Herrenmitschlager, der stolze morenische Warzenträger Peter Maffay. Minderheitsregierung des Ministerpräsidenten Bolojan deutlich gestürzt. Seit Juni 2025 führte er eine Reformregierung pro-europäisch. Diese setzte vor allem auf Sparmaßnahmen, Schleifen des Sozialstaates. Die Landeswährung fiel auf Rekordtief gegenüber dem Euro. Präsident Dan hat nun Konsultationen mit den Parteien eingeleitet, um eine neue Regierung zu bilden. Neuwahlen gelten als wahrscheinlich. Im euroskeptischen Lager wird dessen Erfolg bis heute als Ergebnis äußerer Einmischung durch die Europäische Union dargestellt. Wir erinnern und ergänzen selbst, ein US-Kongressbericht von Februar 2020 spricht von einer europäischen Zensurkampagne. Die EU weist das natürlich zurück. Das Ergebnis, so meine ich, gibt aber den Kritikern recht. Frankreich und Armenien verkünden eine strategische Partnerschaft. Keir Starmer fordert ein geschlossenes Vorgehen Europas gegen den Druck von US-Präsident Donald Trump in den Bereichen Verteidigung, Handel, Energie. Nach einer Anschlagswelle, bei der Malis Verteidigungsminister getötet wurde, übernimmt nun der Übergangspräsident die Leitung des Ministeriums. Mali macht Frankreich und die Ukraine für Anschläge mitverantwortlich. Bei der Bekämpfung kooperiert man mit Russland.
Um Österreich sind die Einbürgerungen um über 21% gestiegen, berichtet der ORF. Welle Statistik Austria. Die Gold- und Devisenreserven in Weißrussland belaufen sich zum 1. Mai 2026 auf 15,267 Milliarden US-Dollar. Alexander Lukaschenko gratuliert den Beschäftigten und Veteranen des Pressewesens zum Berufstag. Der war gestern. Auch nimmt er einen Bericht seines Premiers zum geplanten Treffen mit Wladimir Putin entgegen und beriet sich mit der Führung des Ministerrats. Seine Prämisse: strengt euch an und arbeitet. China, Explosion in Feuerwerksfabrik. Xi Jinping fordert Rettungsmaßnahmen an. Mehr als 100 Millionen Bahnreisende werden während der Mai-Feiertage erwartet. Und ein französischer Historiker übergibt digitalisierte Archivunterlagen zur japanischen Invasion in China, berichte CGTN. Freundlich an der Nordsee, sonst Wolken, Regen, so auch die kommenden Tage. Gewitter, ruhiger Wochenende, nächste Woche Abkühlung, weiter wechselhaft.
Marcello, hast du wieder eine gute Sendung gemacht. Daumen hoch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.